Vielleicht ist ein Ziel einer idealen Morphologie mit der Anschauung gut bezeichnet, dass diese in einem deduktiv-synthetischen Teile nicht jeder einzeln existierenden Art und Spielart nachkriechen solle in Erdölöcher und nachtauchen auf den Meeresgrund. Das ist die Wissenschaftlichkeit des Briefmarkensammlers, sondern aus einer vorgegebenen Anzahl qualitativ und quantitativ genau bestimmter Stücke in der Lage sein werde, den ganzen Organismus zu konstruieren, nicht aufgrund einer Intuition, wie dies ein CU6er vermochte, sondern ein strengem Beweisverfahren. Ein Organismus nämlich, von dem man ihr irgendeine Eigenschaft genau bekannt gegeben hätte, müsste für diese Wissenschaft der Zukunft bereits noch durch eine andere, nun nicht mehr willkürliche, sondern damit in eben solcher Genauigkeit bereits bestimmbare Eigenschaft beschränkt sein. In der Sprache der Thermodynamik unserer Tage ließe sich das ebenso gut durch die Forderung ausdrücken, dass für eine solche Deduktivmorphologie der Organismus nur eine endliche Zahl von Freiheitsgraden besitzen dürfte. Oder man könnte, eine lehrreiche Ausführung Machs benutzend, verlangen, dass auch die organische Welt, sofern sie wissenschaftlich begreifbar und darstellbar, eine solche sei, in der zwischen n Variablen eine Zahl von Gleichungen bestehe, die kleiner sei als n, und zwar gleich n, i, wenn sie durch ein wissenschaftliches System eindeutig bestimmbar sein soll, die Gleichungen würden bei geringerer Zahl zu nb in Charakterologie und Morphologie. 77 entstimmten Gleichungen werden, und bei einer größeren Zahl könnte der durch die eine Gleichung ausgesagten Abhängigkeit von einer zweiten ohne weiteres widersprochen werden. Dies ist die logische Bedeutung des Korrelationsprinzips in der Biologie, es enthüllt sich als die Anwendung des Funktionsbegriffes auf das Lebendige, und darum liegt in der Möglichkeit seiner Ausbreitung und Vertiefung die Hoffnung auf eine theoretische Morphologie hauptsächlich begründet. Die kausale Forschung ist damit nicht ausgeschlossen, sondern erst auf ihr eigenstes Gebiet verwiesen. Im Idioplasma wird sie wohl die Gründe jener Tatsachen aufzufinden trachten müssen, die dem Korrelationsprinzip zugrunde liegen. Die Möglichkeit einer psychologischen Anwendung des Prinzips der korrelativen Abänderung liegt nun in der differenziellen Psychologie, in der psychologischen Varietätenlehre, vor. Und die eindeutige Zuordnung von anatomischem Habitus und geistigem Charakter wird zur Aufgabe der statischen Psychophysik oder Physiognomik. Die Forschungsregel aller drei Disziplinen wird aber die Frage zu sein haben, worin sich zwei Lebewesen, die in einer Beziehung ein differentes Verhalten gezeigt haben, noch unterscheiden. Die hier geforderte Art der Fragestellung scheint mir der einzig denkbare Methodus in veniendi kleiner als gleichsam die Ars Magna jener Wissenschaften, und geeignet, die ganze Technik des Betriebes derselben zu durchdringen. Man wird nun, um einen charakterologischen Typus zu ergründen, nicht mehr bloß durch die nur bohrende Frage nach dem Warum, unter möglichst hermetischer Absperrung, in einem Loche hartes Erdreich aufzugraben sich mühen, nicht wie jene stereotropischen Würmer Jatlöbs an einem Dreikant immer von neuem sich verbluten, nicht durch Scheuklappen die Aussicht auf das Erreichbare daneben sich versperren, um geradeaus in der tiefen Dimension dem aller nur empirischen Wissenschaft unerforschlichen Grund nachzuschnaufen. Wenn jedes Mal, ohne irgendwelche Nachlässigkeit oder Rücksicht auf Bequemlichkeit, beim Sichtbarwerden einer Differenz der Vorsatz gefasst wird, auf die anderen Differenzen zu achten, die N78 die sexuelle Mannigfaltigkeit N nach dem Prinzip unausweichlich noch da sein müssen, wenn jedes Mal den unbekannten Eigenschaften, welche mit der zur Abhebung gelangten im Funktionalzusammenhang stehen, ein Aufpasser im Intellekte bestellte wird, dann ist die Aussicht, die neuen Korrelationen zu entdecken, bedeutend vermehrt, ist nur die Frage gestellt, so wird sich die Antwort, je nach der Ausdauer und Wachsamkeit des Beobachters und der Gunst des ihm zur Prüfung beschiedenen Materials, früher oder später einstellen. Denn jedenfalls wird man, im bewussten Gebrauche dieses Prinzips, nicht mehr lediglich darauf angewiesen sein zu warten, bis endlich einem Menschen durch die glückliche Laune einer gedanklichen Konstellation das konstante Beisammensein zweier Dinge im selben Individuum auffällt, sondern man wird lernen, immer sofort nach dem ebenfalls vorhandenen zweiten Ding zu fragen. Denn wie sehr ist nicht bisher alle Entdeckung auf den Zufall einer günstigen Konjunktur der Vorstellungen in dem Geiste eines Menschen beschränkt gewesen? Welch große Rolle spielt hier nicht die Willkür der Umstände, die zwei heterogene Gedankengruppen im geeigneten Moment zu jener gegenseitigen Kreuzung zu führen vermögen, aus der das Kind, die neue Einsicht und Anschauung, einzig geboren werden kann? Diese Rolle zu vermindern, scheint die neue Fragestellung und der Wille, sie in jedem Einzelfall zu befolgen, außerordentlich befähigt. Bei der Succession der Wirkung auf die Ursache ist die psychologische Veranlassung zur Frage aus dem Grunde eher da, weil jede Verletzung der Stabilität und Kontinuität in einem vorhandenen psychischen Bestände unmittelbar beruhigend wirkt, eine Vitaldifferenz setzt Avenarius. Wo gleichzeitige Abhängigkeit besteht, fällt aber diese Triebkraft weg. Darum könnte diese Methode dem Forscher selbst inmitten seiner Tätigkeit die größten Dienste leisten, ja den Fortschritt der Wissenschaft insgesamt beschleunigen. Die Erkenntnis von der heuristischen Anwendbarkeit des Korrelationsprinzips wäre eine Einsicht, die fortzeugend immer neue Einsicht könnte gebären helfen. NIVI. Kapitel. Die emanzipierten Frauen. Nimmt unmittelbaren Anschluss an die differenziell-psychologische Verwertung des Prinzips der sexuellen Zwischenformen muss zum ersten Mal auf jene Frage eingegangen werden, deren theoretischer und praktischer Lösung dieses Buch recht eigentlich gewidmet ist, soweit sie nicht theoretisch eine Frage der Ethnologie und Nationalökonomie, also der Sozialwissenschaft im weitesten Sinne, praktisch eine Frage der Rechts- und Wirtschaftsordnung, der sozialen Politik ist, auf die Frauenfrage. Die Antwort, welche dieses Kapitel auf die Frauenfrage geben soll, ist indes nicht eine, mit der für das Ganze der Untersuchung das Problem erledigt wäre. Sie ist vielmehr groß eine vorläufige, da sie nicht mehr geben kann, als aus den bisherigen Prinzipien ableitbar ist. Sie bewegt sich gänzlich in den Niederungen der Einzelerfahrung, von der sie nicht zu allgemeinen Grundsätzen von tieferer Bedeutung sich zu erheben trachtet. Die praktischen Anweisungen, die sie gibt, sind keine Maximen eines sittlichen Verhaltens, das künftige Erfahrung regulieren sollte oder könnte, sondern nur aus vergangener Erfahrung abstrahierte technische Regeln zu einem sozial-diätetischen Gebrauche. Der Grund ist, dass hier noch keineswegs an die Erfassung des männlichen und weiblichen Typus geschritten wird, die Sache des zweiten Teiles verbleibt. Diese provisorische Betrachtung soll nur diejenigen charakterologischen Ergebnisse des Prinzips der Zwischenformen bringen, welche für die Frauenfrage von Bedeutung sind. NGO die sexuelle Mannigfaltigkeit. Wie diese Anwendung ausfallen wird, liegt nach dem bisherigen ziemlich offen zutage. Sie gipfelt darin, dass Emanzipationsbedürfnis und Emanzipationsfähigkeit einer Frau nur in dem Anteil an M begründet liegt, den sie hat. Der Begriff der Emanzipation ist aber ein vieldeutiger, und seine Unklarheit zu steigern lag im Interesse aller jener mit dem Worte oft verfolgten praktischen Absichten, die theoretische Einsichten zu vertragen nicht vermochten. Unter der Emanzipiertheit einer Frau verstehe ich weder die Tatsache, dass in ihrem Hause sie das Regiment führt und der Gatte keinen Widerspruch mehr wagt, noch den Mut, ohne Schützentenbegleiter zur Nachtzeit unsichere Gegenden zu passieren, weder ein Hinwegsetzen über konventionelle gesellschaftliche Formen, welche der Frau das Alleinleben fast verbieten, es nicht dulden, dass sie einem Mann einen Besuch abstatte, und die Berührung sexueller Themen durch sie selbst oder durch andere in ihrer Gegenwart verpönen, noch schließlich die Suche nach einem selbstständigen Erwerb, sei als Mittel zu diesem nun die Handelsschule oder das Universitätsstudium, das Konservatorium oder die Lehrerinnenbildungsanstalt gewählt. Vielleicht gibt es noch weitere Dinge, die samt und sonders unter dem großen Schilde der Emanzipationsbewegung sich bergen, doch soll auf diese Vorderhand nicht eingegangen werden. Die Emanzipation, die ich im Sinne habe, ist auch nicht der Wunsch nach der äußerlichen Gleichstellung mit dem Manne, sondern problematisch ist dem hier vorliegenden Versuche, zur Klarheit in der Frauenfrage zu gelangen, der Wille eines Weibes, dem Manne innerlich gleich zu werden, zu seiner geistigen und moralischen Freiheit, zu seinen Interessen und seiner Schaffenskraft zu gelangen. Und was nun behauptet wird, ist dies, dass wir gar kein Bedürfnis und dementsprechend auch keine Fähigkeit zu dieser Emanzipation hat. Alle wirklich nach Emanzipation strebenden, alle mit einem gewissen Recht berühmten und geistig irgendwie hervorragenden Frauen weisen stets zahlreiche männliche Züge auf, und es sind an ihnen dem schärferen Blicke auch immer anatomischen die emanzipierten Frauen. 81 ein männliche Charaktere, ein körperlich dem Manne angenähertes Aussehen, erkennbar. Nur den vorgerückteren sexuellen Zwischenformen, man könnte beinahe schon sagen jenen sexuellen Mittelstufen, die gerade noch den größer als Weibern beigezählt werden, entstammen jede Frauen der Vergangenheit wie der Gegenwart, die von männlichen und weiblichen Vorkämpfern der Emanzipationsbestrebungen zum Beweise für die großen Leistungen von Frauen immer mit Namen angeführt werden. Gleich die erste der geschichtlichen Abfolge nach, gleich Sappho ist konträr sexuell. Ja, von ihr schreibt sich die Bezeichnung eines geschlechtlichen Verhältnisses zwischen Frauen untereinander mit dem Namen der sapphischen oder lesbischen Liebe her. Hier sehen wir, wie uns die Erörterungen des dritten und vierten Kapitels zugutekommen für eine Entscheidung in der Frauenfrage. Das charakterologische Material, welches uns über die sogenannten größer als bedeutenden Frauen, also über die de facto Emanzipierten, zu Gebote steht, ist zu dürftig, seine Interpretation zu vielem Widerspruch ausgesetzt, als dass wir uns seiner mit der Hoffnung bedienen könnten, eine zufriedenstellende Lösung zu geben. Wir entbehrten eines Prinzips, welches die Stellung eines Menschen zwischen M und W uns zweideutig festzustellen gestattete. Ein solches Prinzip wurde gefunden in dem Gesetze der sexuellen Anziehung zwischen Mann und Weib. seine Anwendung auf das Problem der Homosexualität ergab, dass die zur Frau sexuell hingezogene Frau eben ein halber Mann ist. Damit ist aber für den historischen Einzelnachweis der dies, dass der Grad der Emanzipiertheit einer Frau mit dem Grade ihrer Männlichkeit identisch ist, so ziemlich alles gewonnen, dessen wir bedürfen. Denn Sappho leitet die Reihe jener Frauen, die auf der Liste weiblicher Berühmtheiten stehen und die zugleich homo- oder mindestens bisexuell empfanden, nur ein. Man hat Sappho von philologischer Seite sehr eifrig von dem Verdachte zu reinigen gesucht, dass sie wirkliche, das bloß freundschaftliche übersteigende Liebesverhältnisse mit Frauen unterhalten habe, als ob dieser Vorwurf, wenn er gerechtfertigt wäre, eine Frau sittlich sehr stark herabwürdigen müsste. Dass ihm keineswegs so ist, dass eine NWENIAGR, Geschlecht und Charakter. I2.Auflage 6 N von 2 die sexuelle Mannigfaltigkeit. Homosexuelle Liebe gerade das Weib mehr ehrt als das heterosexuelle Verhältnis, das wird aus dem zweiten Teil noch klar hervorgehen. Hier genüge die Bemerkung, dass die Neigung zu lesbischer Liebe in einer Frau eben Ausfluss ihrer Männlichkeit, diese aber Bedingung ihres Höherstehens ist. Katharina II. Von Russland und die Königin Christine von Schweden, nach einer Angabe die hochbegabte taubstummblinde Laura Britt Gmann, sowie sicherlich die Georgesand sind zum Teil bisexuell, zum Teil ausschließlich homosexuell, ebenso wie alle Frauen und Mädchen von auch nur einigermaßen in Betracht kommender Begabung, die ich selbst kennenzulernen Gelegenheit hatte. Was nun aber jene große Zahl emanzipierter Weiber betrifft, über die keine Zeugnisse lesbischen Empfindens vorliegen, so verfügen wir hier fast immer über andere Indizien, welche beweisen, dass es keine willkürliche Behauptung und auch kein engherziger, für das männliche Geschlecht eben alles zu reklamieren gieriger, habsüchtiger Egoismus ist, wenn ich von der Männlichkeit aller Frauen spreche, die man sonst mit einigem Rechte für die höhere Befähigung des Weibes anführt. Denn wie die bisexuellen Frauen entweder mit männlichen Weibern oder mit weiblichen Männern in geschlechtlichem Verkehre stehen, so werden auch die heterosexuellen Frauen ihren Gehalt an Männlichkeit noch immer dadurch offenbaren, dass ihr sexuelles Komplement auf Seite der Männer nie ein echter Mann sein wird. Die berühmtesten unter den vielen Verhältnissen der Georgesand sind das mit Musset, dem weibischesten Lyriker, den die Geschichte kennt, und mit Schuck, den man sogar als den einzigen weiblichen Musiker bezeichnen könnte, so weibisch ist er. L. Vittoria Colonna ist weniger berühmt durch ihre eigene dichterische Produktion geworden als durch die Verehrung, die Michelangelo für sie gehegt hat, der sonst nur zu Männern in erotischem Verhältnis gestanden ist. Die Schriftstellerin Daniel Stern war die Geliebte des N1, dies zeigt auch klar sein Bildnis. Merimée nennt Georgesand Maigre comme un clou. Bei der ersten Begegnung beider ist sie offenbar Männchen und er ganz Weibchen gewesen, er errötet, als sie ihn fixiert und mit tiefer Stimme ihm Komplimente zu machen beginnt. Die emanzipierten Frauen. G3 Enselben Franz Liszt, dessen Leben und Lebenswerk durchaus immer etwas Weibliches an sich hat, dessen Freundschaft für den auch nicht vollkommen männlichen und jedenfalls etwas päderastisch veranlagten Wagner fast ebenso viel Homosexualität in sich schloss, wie die schwärmerische Verehrung, die dem Letzteren von König Ludwig II. Von Bayern entgegengebracht wurde. Von M.M.E. de Stael, deren Schrift über Deutschland vielleicht als das bedeutendste Buch von Frauenhand angesehen werden muss, ist es wahrscheinlich, dass sie in sexuellen Beziehungen zu dem homosexuellen Hauslehrer ihrer Kinder, zu August Wilhelm Schlegel, gestanden ist. Clara Schumanns Gatten würde man bloß dem Gesicht der Nacht zu gewissen Zeiten seines Lebens eher für ein Weib halten, denn für einen Mann, und auch in seiner Musik ist viel, wenn auch nicht immer gleich viel, Weiblichkeit. NWO alle Angaben über die Menschen fehlen, zu welchen eine sexuelle Beziehung bestand, oder solche Personen überhaupt nicht genannt werden, da ist oft reichlich Ersatz in kleinen Mitteilungen, die über das Äußere berühmter Frauen auf uns gelangt sind, sie zeigen, wie die Männlichkeit jener Frauen auch physiognomisch in Antlitz und Gestalt zum Ausdruck kommt und bestätigen auf diese Weise, ebenso wie die von jenen Frauen erhaltenen Porträts, die Richtigkeit der hier vertretenen Anschauung. Es ist die Rede von George Eliots Breite, mächtige Stirn. Größer als ihre Bewegungen wie ihr Mienenspiel waren scharf und bestimmt, es fehlte ihnen aber die anmutige weibliche Weichheit, von dem scharfen, geistvollen Gesicht Lavinia Fontanas, das uns seltsam anmutet. Die Züge der Rachel Reusch tragen einen Charakter von fast männlicher Bestimmtheit an sich. Der Biograf der originellsten Dichterin, der Annette von Droste-Hülshoff, berichtet von ihrer elfenhaft schlanken, zarten Gestalt, und das Gesicht dieser Künstlerin ist von einem Ausdruck strenger Männlichkeit, der ganz entfernt an Dantes Züge erinnert. Die Schriftstellerin und Mathematikerin Sonja Kowalewska hatte, ebenso wie schon Sappho, einen abnorm geringen Haarwuchs des Kopfes, einen geringeren noch, als die Dichterinnen und Studentinnen von heutzutage ihn gewöhnlich haben, die sich Regel N6N84 die sexuelle Mannigfaltigkeit. mäßig, wenn die Frage nach den geistigen Leistungen des Weibes aufgeworfen wird, zuerst auf sie berufen. Und wer im Gesichte der hervorragendsten Malerin, der Rosa Bonheur, auch nur einen weiblichen Zug wahrzunehmen behauptete, der wäre durch den Klang des Namens in die Irre geführt. Sehr männlich von Ansehen ist auch die berühmte Helene Petrowna Blavatsky. Von den noch lebenden produktiven und emanzipierten Frauen habe ich mit Absicht keine erwähnt, sondern geschwiegen, obwohl sie mir, wie den Anreiz zu manchen der ausgesprochenen Gedanken, so auch die allgemeinste Bestätigung meiner Ansicht geliefert haben, dass das echte Weib, das wir mit der Emanzipation des Weibes zäh nichts zu schaffen hat. Die historische Nachforschung muss dem Volksmund recht geben, der ihr Resultat längst vorweggenommen hat, je länger das Haar, desto kürzer der Verstand. Dieses Wort trifft zu mit der im zweiten Kapitel gemachten Einschränkung. Nun, was die emanzipierten Frauen anlangt, nur der Mann in ihnen ist es, der sich emanzipieren will. Es hat einen tieferen Grund, als man glaubt, warum die Schriftsteller den Frauen so oft einen Männernamen annehmen. Sie fühlen sich eben beinahe als Mann, und bei Personen wie George Sand entspricht dies völlig ihrer Neigung zu männlicher Kleidung und männlicher Beschäftigung. Das Motiv zur Wahl eines männlichen Pseudonyms muss in dem Gefühle liegen, dass nur ein solches der eigenen Natur korrespondiert. Es kann nicht in dem Wunsch nach größerer Beachtung und Anerkennung von Seite der Öffentlichkeit wurzeln. Denn was Frauen produzieren, hat seit jeher, infolge der damit verbundenen geschlechtlichen Pikanterie, mehr Aufmerksamkeit erregt als, ceteris paribus, die Schöpfungen von Männern, und ist, wegen der von Anfang an immer tiefer gestimmten Ansprüche, stets nachsichtiger behandelt, wenn es gut war, stets unvergleichlich höher gepriesen worden, als was Männer gleich Gutes geleistet hatten. So ist das besonders heutzutage, und es gelangen noch fortwährend Frauen durch Produkte zu großem Ansehen, von denen man kaum Notiz nehmen würde, wenn sie männlichen Ursprungs wären. Es ist Zeit, hier zu sondern unten die emanzipierten Frauen. 85 hinauszuscheiden. Man nehme nur zum Vergleiche die männlichen Schöpfungen, welche die Literatur, Philosophie, Wissenschafts- und Kunstgeschichte gelten lässt und gebrauche diese als Maßstab, und man wird die immerhin nicht unbeträchtliche Zahl jener Frauen, die als bedeutende Geister immer wieder angeführt werden, gleich auf den ersten Schlag kläglich zusammenschrumpfen sehen. In der Tat gehört sehr viel Milde und Laxheit dazu, um Frauen wie Angelika Kaufmann oder M.M.E. Lebrun, Fernand Caballero oder Roswitha von Gandesheim, Mary Somerville oder George Edgerton, Elisabeth Barrett Browning oder Sophie Gemme, Anna Maria Schumann oder Sibylla Merian auch nur ein Titelchen von Bedeutung beizulegen. Ich will davon nicht reden, wie sehr auch die früheren, als Beispiele der Virginität genannten Frauen, z.B. die Droste-Hülshoff, im Einzelnen immer überschätzt werden, ich will auch das Maß des Ruhmes nicht kritisieren, den die lebenden weiblichen Künstlerinnen geerntet haben. Es genüge die allgemeine Feststellung, dass keine einzige unter allen, selbst den männlichsten, Frauen der Geistesgeschichte auch nur mit männlichen Genien fünften und sechsten Ranges, wie ihn, um Beispiele anzuführen, etwa Ricoté unter den Dichtern, Van Dyck unter den Malern, Schleiermacher unter den Philosophen annehmen, in konkreto wahrhaft verglichen werden kann. Entscheiden wir die hysterischen Visionärinnen, wie die Sibyllen, die Pythien von Delphi, die Brignon und die Klettenberg, Jeanne de la Montaigue, Johannes Hauscott, Beate Sturminet, oder die heilige Therese vor der Hand aus 1, so bleiben nun noch Fälle wie die der Marie Bashkirtseff. Diese ist, soweit ich es nach der Erinnerung an ihr Bild zu sagen vermag, allerdings von ausgesprochen weiblichem Körperbau gewesen, bis auf die Stirn, die mir einen etwas männlichen Eindruck gemacht hat. Aber wer und Hysterie ist eine Hauptursache der höheren Bestrebungen sehr vieler hervorragender Frauen. Doch ist ihr gewöhnlicher, bloß auf pathologische Exzesse des Körpers eingeschränkter Begriff zu eng. Hierüber soll der zweite Teil zu handeln versuchen, Kapitel 12 der N86 die sexuelle Mannigfaltigkeit. In der Ersal des Etrangers im Pariser Luxembourg ihre Bilder neben denen des von ihr geliebten Bastien Lepage hat hängen sehen, der weiß, dass sie den Stil desselben nicht anders und nicht minder vollkommen angenommen hat als Ottilie die Handschrift Eduards in Goethes Größe als Wahlverwandtschaften. In der in langen Rest bilden jene zahlreichen Fälle, wo an allen Mitgliedern einer Familie eigentümliches Talent zufällig in einem weiblichen Mitglieder am stärksten hervortritt, ohne dass dieses im geringsten genial zu sein braucht. Denn nur das Talent wird vererbt, nicht das Genie. Margareta van Eyck und Sabine von Steinbach geben hier nur das Paradigma ab für eine lange Reihe jener Künstlerinnen, von denen nach Ernst Gul, einem den Kunst eben den Frauen außerordentlich gewogenen Autor, uns ausdrücklich überliefert wird, dass sie durch Vater, Mutter oder Bruder zur Kunst angeleitet worden sind, oder dass sie, mit anderen Worten, den Anlass zum Künstlerberuf in der eigenen Familie gefunden haben. Es sind deren 200 bis 300, Und wie viele Hunderte mögen noch außerdem durch ganz ähnliche Einflüsse zu Künstlerinnen geworden sein, ohne dass die Geschichte deren Erwähnung tun konnte? Um die Bedeutung dieser Zahlenangaben zu würdigen, muss man in Betracht ziehen, dass Gul kurz vorher von den beiläufig 1000 Namen, die uns von weiblichen Künstlern bekannt sind, spricht. In H.I.M. mit sei die historische Revue über die emanzipierten Frauen zum Abschluss gebracht. Sie hat der Behauptung, dass echtes Emanzipationsbedürfnis und wahres Emanzipationsvermögen in der Frau Männlichkeit voraussetzt, Recht gegeben. Denn die ungeheure Überzahl jener Frauen, die sicherlich nicht im geringsten der Kunst oder dem Wissen gelebt haben, bei denen diese Beschäftigung vielmehr an die Stelle der üblichen Handarbeit tritt und in dem ungestörten Idyll ihres Lebens nur einen Zeitvertreib bedeutet, und alle jene, denen gedankliche wie künstlerische Tätigkeit nur eine ungeheuer angespannte Koketterie vor mehr oder weniger bestimmten Personen männlichen Geschlechtes ist, diese beiden großen Gruppen dürfte und musste eine reinlichen die emanzipierten Frauen 87 in Betrachtung ausscheiden. Die übrigbleibenden erweisen sich dem näheren Zusehen insgesamt als sexuelle Zwischenformen. Entzeigt sich aber das Bedürfnis nach Befreiung und Gleichstellung mit dem Mann nur bei männlichen Frauen, so ist der Schluss per Induction gerechtfertigt, dass W. keinerlei Bedürfnis nach der Emanzipation empfindet, auch wenn einstweilen diese Folgerung, so wie es hier ausschließlich geschehen ist, nur aus der geschichtlichen Einzelbetrachtung und nicht aus einer Untersuchung der psychischen Eigenschaften von W. selbst abgeleitet wird. Entstellen wir uns demnach auf den hygienischen, nicht ethischen, Standpunkt einer der natürlichen Anlage angemessensten Praxis, so würde sich das Urteil über die Emanzipation des Weibes so gestalten. Der Unsinn der Emanzipationsbestrebungen liegt in der Bewegung, in der Agitation. Durch diese vor allem verleitet, fangen, wenn von Motiven der Eitelkeit, des Männerfanges abgesehen wird, bei der großen imitatorischen Veranlagung der Frauen auch solche zu studieren, zu schreiben U. S. W. an, die nie ein originäres Verlangen danach gehabt haben, denn da es eine große Anzahl von Frauen wirklich zu geben scheint, die aus einem gewissen inneren Bedürfnis heraus eine Emanzipation suchen, wird von diesen auf jene das Bildungsstreben induziert und so das Frauenstudium zur Mode, und eine lächerliche Agitation der Frauen unter sich lässt schließlich alle an die Echtheit dessen glauben, was der guten Hausfrau so oft nur Mittel zu Demonstrationszwecken gegen den Mann, der Tochter so oft nur eine ostentative Kundgebung gegen die mütterliche Gewalt ist. Das praktische Verhalten in der ganzen Frage hätte demnach, ohne dass diese Regel, schon ihres fließenden Charakters halber, zur Grundlage einer Gesetzgebung gemacht werden könnte und dürfte, Folgendes zu sein: Freien zur Last zu allem, kein Hindernis in den Weg derjenigen, deren wahre psychische Bedürfnisse sie, stets in Gemäßheit ihrer körperlichen Beschaffenheit, zu männlicher Beschäftigung treiben, für die Frauen mit männlichen Zügen. Aber weg mit der Parteibildung, NGG die sexuelle Mannigfaltigkeit. N weg mit der unwahren Revolutionierung, weg mit der ganzen Frauenbewegung, die an so vielen wieder natürliches und künstliches, im Grunde verlogenes Streben schafft. Nun weg auch mit der abgeschmackten Phrase von der völligen Gleichheit. Selbst das männlichste Femininum hat wohl kaum je mehr als 50% an M und diesem Feingehalte dankt sie ja doch ihre ganze Bedeutung oder besser all das, was sie eventuell bedeuten könnte. Man darf keineswegs, wie dies nicht wenige intellektuelle Frauen zu tun scheinen, aus manchen, wie schon bemerkt, ohne dies nicht typischen, Einzelerfahrungen über den Mann, der sie zusammen Gelegenheit hatten, und aus denen ja nicht die Paritat, sondern gar die Superioritat des weiblichen Geschlechtes hervorginge, allgemeine Folgerungen ziehen, sondern muss, wie Darwin dies vorschlug, die Spitzen hier und die Spitzen dort miteinander vergleichen. Aber wenn je ein Verzeichnis der bedeutendsten Männer und Frauen auf dem Gebiete der Dichtkunst, Malerei, Bildhauerei, Musik, Geschichte, Naturwissenschaft und Philosophie hergestellt und unter jedem Gegenstand ein halbes Dutzend Namen verzeichnet würden, so könnten beide Listen nicht den Vergleich miteinander bestehen. Erwägt man nun noch, dass die Personen auf der weiblichen Liste, genau besehen, auch nur wieder für die Männlichkeit des Genies Zeugnis ablegen würden, so ist zu erwarten, dass die Lust der FrauenrechtlerInnen, die Zusammenstellung eines solchen Verzeichnisses zu wagen, noch geringer werden dürfte, als sie bisher es gewesen ist. NDER übliche Einwurf, der auch jetzt erhoben werden wird, lautet dahin, dass die Geschichte nichts beweise, da die Bewegung erst Raum schaffen müsse für eine ungehemmte, volle geistige Entwicklung der Frau. Dieser Einwand verkennt, dass es emanzipierte Frauen, eine Frauenfrage, eine Frauenbewegung zu allen Zeiten gegeben hat, wenn auch in den verschiedenen Epochen mit verschiedener Lebhaftigkeit. Er übertreibt immens die Schwierigkeiten, welche den nach geistige Bildung strebenden Frauen von Seite des Mannes irgendwann gemacht wurden, und auch angeblich gerade jetzt die emanzipierten Frauen 89 wieder bereitet werden. 1. Er übersieht schließlich wiederum, dass auch heute nicht das wirkliche Weib die Forderung der Emanzipation erhebt, sondern dass dies durchwegs nur männlichere Frauen tun, die ihre eigene Natur missdeuten und die Motive ihres Handelns nicht einsehen, wenn sie im Namen des Weibes zu sprechen glauben. Denn wie jede andere Bewegung der Geschichte, so war auch die Frauenbewegung überzeugt, dass sie erstmalig, neu, noch nie dagewesen sei. Ihre Vorkämpferinnen lehrten, dass bislang das Weib in Finsternis geschmachtet habe und in Fesseln gelegen sei, während es nun erst sein natürliches Recht zu begreifen und zu beanspruchen beginne. Wie für jede andere geschichtliche Bewegung, so hat man aber auch für die Frauenbewegung Analogien weiter und weiter zurückverfolgen können. Nicht nur in sozialer Beziehung gab es im Altertum und im Mittelalter eine Frauenfrage, sondern auch für die geistige Emanzipation waren zu längst entschwundenen Zeiten produktive Frauen durch ihre Leistungen selbst und außerdem männliche und weibliche Apologeten des weiblichen Geschlechtes durch theoretische Darlegungen tätig. So ist denn jener Glaube ganz irrig, der dem Kampfe der FrauenrechtlerInnen so viel Eifer und Frische verliehen hat, der Glaube, dass bis auf die letzten Jahre die Frauen noch nie Gelegenheit zur ungestörten Entfaltung ihrer geistigen Entwicklungsmöglichkeiten gehabt hätten. Jakob Burckhardt erzählt von der Renaissance. Das Ruhmvollste, was damals von den großen ItalienerInnen gesagt wird, ist, dass sie einen männlichen Geist, ein männliches Gemüt hätten. Man braucht nur die völlig männliche Haltung der meisten Weiber in den Heldengedichten, zumal bei Boiardo und Ariosto, zu beachten, um zu wissen, dass es sich hier um ein bestimmtes Ideal handelt. Der Titel einer Virago, den unser Jahrhundert für ein sehr zweideutig, es hat übrigens viele gänzlich ungelehrte große Künstler gegeben, Burns, Wolfram von Eschenbach, aber keine diesen vergleichbare Künstlerin. Na, die sexuelle Mannigfaltigkeit. Antikes Kompliment hält, war damals reiner Ruhm. Im 16. Jahrhundert wurde den Frauen die Bühne freigegeben, es sah die ersten Schauspielerinnen. Zu jener Zeit wurde die Frau für fähig gehalten, gleich den Männern das höchste Maß von Bildung zu erreichen. Es ist die Zeit, da ein Panegyrikus nach dem anderen auf das weibliche Geschlecht erscheint, Thomas Morus seine völlige Gleichstellung mit dem männlichen verlangt, und Agrippa von Nettesheim die Frauen sogar hoch über die Männer erhebt. Und jene großen Erfolge des weiblichen Geschlechtes wurden wieder verloren, die ganze Zeit tauchte unter in eine Vergessenheit, aus der sie erst das 19. Jahrhundert wieder hervorholte. Ist es nicht sehr auffallend, dass die Frauenemanzipationsbestrebungen in der Weltgeschichte in konstanten Intervallen, in gewissen sich gleichbleibenden zeitlichen Abständen aufzutreten scheinen? Nimmt x. Jahrhundert, im 15. und 16. und jetzt wieder im 19. und 20. Hat es allem Ermessen nach viel mehr emanzipierte Weiber und eine stärkere Frauenbewegung gegeben als in den dazwischenliegenden Zeiten. Es wäre voreilig, hierauf schon eine Hypothese zu gründen, doch muss man immerhin die Möglichkeit ins Auge fassen, dass hier eine gewaltige Periodizität vorliegt, vermöge deren in regelmäßigen Phasen mehr Zwettergeburten, mehr Zwischenformen auf die Welt kommen als in den Intervallen. Bei Tieren sind solche Perioden im verwandten Dingen beobachtet worden. Es wären das unsere Anschauung gemäß Zeiten von minderem Gynäkorismus, und es würde die Tatsache, dass zu gewissen Zeiten mehr männliche Weiber geboren werden als sonst, als Pendant auf der Gegenseite verlangen, dass in der gleichen Zeit auch mehr weibliche Männer auf die Welt gebracht werden. Und dies sehen wir in überraschendem Maße ebenfalls zutreffen. Der ganze sezessionistische Geschmack, der den großen, schlanken Frauen mit flachen Brüsten und schmalen Hüften den Preis der Schönheit zuerkennt, ist vielleicht hierauf zurückzuführen. Die ungeheuren die emanzipierten Frauen. 91 Eine Vermehrung des Stutzertums wie der Homosexualität in den letzten Jahren kann ihren Grund nur in einer größeren Weiblichkeit der jetzigen Ära haben. Und nicht ohne tiefere Ursache sucht der ästhetische wie der sexuelle Geschmack dieses Zeitalters Anlehnung bei dem der Präraphaeliten. Inwofern es im organischen Leben solche Perioden gibt, die den Oszillationen im Leben des Einzelnen gleichen, aber sich über mehrere Generationen hinweg erstrecken, so eröffnet uns dies eine weitere Aussicht auf das Verständnis so mancher dunkler Punkte auch in der menschlichen Geschichte, als es die prätentiösen Geschichtsauffassungen, die sich in der jüngsten Zeit so gehäuft haben, insbesondere die ökonomisch-materialistische Ansicht, anzubannen vermocht haben. Sicherlich ist von einer biologischen Betrachtung auch der menschlichen Geschichte noch unendlich viel Aufschluss in der Zukunft zu erwarten. Hier soll nur die Nutzanwendung auf den vorliegenden Fall gesucht werden. Denn wenn es richtig ist, dass zu gewissen Zeiten mehr, zu anderen weniger hermaphroditische Menschen geboren werden, so wäre als die Folge dessen vorauszusehen, dass die Frauenbewegung größtenteils von selbst sich wieder verlaufen und nach längerer Zeit erst wieder zum Vorschein kommen würde, um wieder unter und emporzutauchen in einem Rhythmus ohne Ende. Es würden eben die Frauen, die sich selbst emanzipieren wollten, bald in größerer, bald in weit geringerer Anzahl geboren werden. in verheerenden ökonomischen Verhältnissen, welche auch diese weibliche Frau des kinderreichen Proletariers in die Fabrik oder zur Bauarbeit drängen können, ist hier natürlich nicht die Rede. Der Zusammenhang der industriellen und gewerblichen Entwicklung mit der Frauenfrage ist viel lockerer, als er, besonders von sozialdemokratischen Theoretikern, gewöhnlich hingestellt wird, und noch viel weniger besteht ein enger ursächlicher Konnex zwischen den Bestrebungen, die auf die geistige, und jenen, die auf die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit gerichtet sind. In Frankreich N92 die sexuelle Mannigfaltigkeit in ZB ist es, obwohl es drei der hervorragendsten Frauen hervorgebracht hat, niemals einer Frauenbewegung recht eigentlich gelungen, Wurzel zu fassen, und doch sind in keinem Lande Europas so viele Frauen selbstständig geschäftlich tätig als eben dort. Der Kampf um das materielle Auskommen hat also mit dem Kampf um einen geistigen Lebensinhalt, wenn wirklich von Seite einer Gruppe von Frauen ein solcher geführt wird, nichts zu tun und ist scharf von ihm zu scheiden. Die Prognose, welche dieser letzteren Bewegung, der auf dem geistigen Gebiete, gestellt wurde, war keine erfreuliche, sie ist wohl noch trostloser als die Aussicht, die man ihr auf den Weg mitgeben könnte, wenn mit einigen Autoren eine fortschreitende Entwicklung des Menschengeschlechtes zu völliger sexueller Differenzierung, also einem ausgesprochenen Geschlechtsdimorphismus entgegen, anzunehmen wäre. Die letztere Meinung scheint mir aus dem Grunde unhaltbar, weil im Tierreich durchaus nicht eine mit der höheren systematischen Stellung zunehmende Geschlechtertrennung sich verfolgen lässt. Gewisse Gephyren und Trotatorien, viele Vögel, ja selbst unter den Affen noch der Mandrillton einen viel stärkeren Gonochorismus kommt, als er beim Menschen, vom morphologischen Standpunkt aus, sich beobachten lässt. Während aber diese Vermutung eine Zeit voraussagt, wo wenigstens das Bedürfnis nach der Emanzipation für immer erloschen sein und es nur mehr komplette Maskulina und komplette Feminina geben würde, verurteilt die Annahme einer periodischen Wiederkehr der Frauenbewegung das ganze Streben der FrauenrechtlerInnen in grausamster Weise zu einer schmerzlichen Ohnmacht, es lässt ihr gesamtes Tun unter dem Aspekte einer Danaidenarbeit erscheinen, deren Erfolge mit der fortschreitenden Zeit wieder von selbst in das gleiche Nichts zerrinnen. Dieses Trübelos könnte der Emanzipation der Frauen gefallen sein, wenn diese immer weiter ihre Ziele nur im sozialen, in der historischen Zukunft der Gattung suchten die emanzipierten Frauen. N93 und ihre Feinde blind unter den Männern und in den von Männern geschaffenen rechtlichen Institutionen wähnte. Dann freilich müsste das Korps der Amazonen formiert werden, und es wäre nie ein dauerndes gewonnen, wenn jenes geraume Zeit nach seiner Bildung immer wieder sich auflöste. Insofern bietet die Frauenbewegung der Renaissance und ihr spurloses Verschwinden den FrauenrechtlerInnen eine Lehre. Die wahre Befreiung des Geistes kann nicht von einem noch so großen und noch so wilden Heere gesucht werden, um sie muss das einzelne Individuum für sich allein kämpfen. Gegen wen? Gegen das, was im eigenen Gemüte sich da widerstimmt. Der größte, der einzige Feind der Emanzipation der Frau ist die Frau. Dies zu beweisen, ist Aufgabe des zweiten Teiles. Ein zweiter oder Hauptteil. Die sexuellen Typen nie. Kapitel. Mann und Weib. An all that Amanda's is physiognomical of him. And Carlyle. Eine freie Bahn für die Erforschung alles wirklichen Geschlechtsgegensatzes ist durch die Erkenntnis geschaffen, dass Mann und Weib nur als Typen zu erfassen sind, und die verwirrende Wirklichkeit, welche den bekannten Kontroversen immer neue Nahrung bieten wird, allein durch ein Mischungsverhältnis aus jenen zwei Typen sich nachbilden lässt. Die einzig realen sexuellen Zwischenformen hat der erste Teil dieser Untersuchung behandelt, und zwar, wie nun hervorgehoben werden muss, nach einem etwas schematisierenden Verfahren. Die Rücksichtnahme auf die allgemein biologische Geltung der entwickelten Prinzipien führte das dort mit sich. Jetzt, da, noch viel ausschließlicher als bisher, der Mensch das Objekt der Betrachtung werden soll und die psychophysiologischen Zuordnungen der introspektiven Analyse zu weichen sich anschicken, bedarf der universelle Anspruch des Prinzips der sexuellen Zwischenstufen einer gewichtigen Restriktion. In Beipflanzen und Tieren ist das Vorkommen des echten Hermaphroditismus eine gegen jeden Zweifel erhärtete Tatsache. Aber selbst bei den Tieren scheint oft das Zwittertum mehr eine Juxtaposition der männlichen und weiblichen Keimdrüse in einem Individuum als ein Ausgeglichensein beider Geschlechter in demselben, eher ein Zusammensein beider Extreme denn einen gänzlich neutralen Zustand in der Mitte zwischen denselben zu bedeuten. Vom Menschen jedoch lässt sich psychologisch mit vollster Bestimmtheit beweisen er, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 7 in 98 die sexuellen Typen. Enthaupten, dass er, zunächst wenigstens in einer und derselben Zeit, notwendig entweder Mann oder Weib sein muss. Damit steht nicht nur im Einklang, dass fast alles, was sich für ein Maskulinum oder Femininum schlecht weghält, auch sein Komplement für das Weib oder den Mann schlechthin ansieht. Es wird jene Unisexualität am stärksten erwiesen durch die in ihrer theoretischen Wichtigkeit kaum zu überschätzende Tatsache, dass auch im Verhältnisse zweier homosexueller Menschen zueinander immer der eine die körperliche und psychische Rolle des Mannes übernimmt, im Falle längeren Verkehres auch seinen männlichen Vornamen behält oder einen solchen annimmt, während der andere die des Weibes spielt, seinen weiblichen Vornamen entweder bewahrt oder einen solchen sich gibt oder noch öfter, dies ist bezeichnend genug, ihn vom anderen erhält. Also es füllt in den sexuellen Relationen zweier Lesbierinnen oder zweier Ohrlinge immer die eine Person die männliche, die zweite die weibliche Funktion aus, und dies ist von größter Bedeutung. Das Verhältnis Mann-Weib erweist sich hier als fundamental an der entscheidenden Stelle, als etwas, worüber nicht hinauszukommen ist. Denn trotz allen sexuellen Zwischenformen ist der Mensch am Ende doch eines von beiden, entweder Mann oder Weib. Auch in dieser ältesten empirischen Dualität steckt, nicht bloß anatomisch und keineswegs im konkreten Falle in regelmäßiger genauer Übereinstimmung mit dem morphologischen Befunde, eine tiefe Wahrheit, die sich nicht ungestraft vernachlässigen lässt. Hiermit scheint nun ein Schritt gemacht, der von der größten Tragweite ist, und allem Ferneren so segensreich wie verhängnisvoll werden kann. Es ist mit einer solchen An, auf den Anblick einer bisexuell funktionierenden Schauspielerin mit leichtem Bartanfluge, einer tiefen sonoren Stimme und fast ohne Haare auf dem Kopfe habe ich einen bisexuellen Mann ausrufen hören, ja, das ist ein Prachtweib. Das Weib ist eben für jeden ein anderes und doch dasselbe, im Weibe hat noch jeder Dichter Verschiedenes und doch ein gleiches besungen. Ein Mann und Weib. 99 NSCHAUANG ein Sein statuiert. Die Bedeutung dieses Seins zu erforschen ist freilich eben die Aufgabe, welche der ganzen folgenden Untersuchung anheimfällt. Da aber mit diesem problematischen Sein an die Hauptschwierigkeit der Charakterologie unmittelbar gerührt ist, wird es gut sein, ehe dass eine solche Arbeit in naiver Kühnheit begonnen werde, über dieses heikelste Problem, an dessen Schwelle aller Wagemut bereits stockt, eine kurze Orientierung zu versuchen. Die Hemmnisse, mit denen jedes charakterologische Unternehmen zu kämpfen hat, sind allein schon wegen der Kompliziertheit des Stoffes enorme. Oft und oft ereignet es sich, dass der Weg, den man durch das Waldesdickicht bereits gefunden zu haben glaubt, sich verliert im undurchdringlichen Gestrüppe, der Faden nicht mehr herauszulösen ist aus der unendlichen Verfilzung. Das Schlimmste aber ist, dass betreffs der Methode einer systematischen Darstellung des wirklich entwundenen Stoffes, anlässlich der prinzipiellen Deutung auch erfolgreicher Anfänge, sich wieder und wieder die ernstesten Bedenken erheben und gerade der Typisierung sich entgegentürmen. In dem Falle des Geschlechtsgegensatzes Z. B. erwies sich bis jetzt die Annahme einer Art Polarität der Extreme und unzähliger Abstufungen zwischen denselben als die einzig brauchbare. Es scheint so auch in den meisten übrigen charakterologischen Dingen, auf einige komme ich selbst noch zu sprechen, etwas wie Polarität zu geben, was schon der Pythagoreer Alkmann von Kroton geahnt hat, und vielleicht wird auf diesem Gebiete die Schellingsche Naturphilosophie noch ganz andere Genugtuungen erleben als die Auferstehung, welche ein physikalischer Chemiker unserer Tage ihr bereitet zu haben vermeint. Aber ist die Hoffnung berechtigt, durch die Festlegung des Individuums auf einem bestimmten Punkt in den Verbindungslinien je zweier Extreme, ja durch unendliche Häufung dieser Verbindungslinien, durch ein unendlich viele Dimensionen zählendes Koordinatensystem das Individuum selbst je zu erschöpfen? Verfallen wir nicht, nur auf einem N7N1QQ die sexuellen Typen. In konkreteren Gebiet, bereits in die dogmatische Skepsis der Machomerschen Ich-Analyse zurück, wenn wir die vollständige Beschreibung des menschlichen Individuums in Form eines Rezeptes erwarten? Und führt uns da nicht eine Art Weismannscher Determinate Antenatomistik zu einer Mosaikpsychognomik, nachdem wir uns von der Mosaikpsychologie eben erst zu erholen beginnen? In neuer Fassung stehen wir hier vor dem alten und, wie sich zeigt, noch immer lebendig 10 Grundproblem. Gibt es ein einheitliches und einfaches Sein im Menschen, und wie verhält es sich zu der zweifellos neben ihm bestehenden Vielheit? Gibt es eine Psyche? Und wie verhält sich die Psyche zu den psychischen Erscheinungen? Man begreift nun, warum es noch immer keine Charakterologie gibt, das Objekt dieser Wissenschaft, der Charakter, ist seiner Existenz nach selbst problematisch. Das Problem aller Metaphysik und Erkenntnistheorie, die höchste Prinzipienfrage der Psychologie, ist auch das Problem der Charakterologie, das Problem vor aller Charakterologie, die als Wissenschaft wird auftreten können. Wenigstens aller erkenntniskritisch über ihre Voraussetzungen, Ansprüche und Ziele unterrichteten und aller über Unterschiede im Wesen der Menschen Belehrung erstrebenden Charakterologie. Diese, sei es darum, unbescheidene Charakterologie will mehr sein als jene Psychologie der individuellen Differenzen, deren erneute Aufstellung als eines Zieles der psychologischen Wissenschaft durch L. William Stern darum doch eine sehr verdienstvolle Tat war. Sie will mehr bieten als ein Nationale der motorischen und sensorischen Reaktionen eines Individuums, und darum soll sie nicht gleich zu dem Tiefstand der übrigen modernen psychologischen Experimentalforschung herabsinken, als welche ja nur eine sonderbare Kombination von statistischem Seminar und physikalischem Praktikum vorstellt. So hofft sie mit der reichen seelischen Wirklichkeit, aus deren völligem Vergessen das Selbstbewusstsein der Hebel- und Schraubenpsychologie einzig erklärt werden kann, in einem herzlichen Kontakte zu bleiben und fürchtet nicht, die Erwartungen des N-Mann und Weib. 101 nach Aufklärung über sich selbst dürsten den Studenten der Psychologie durch Untersuchungen über das Lernen einsilbiger Worte und den Einfluss kleiner Kaffeedosen auf das Addieren befriedigen zu müssen. So traurig es als Zeichen der übrigens allgemein dumpf empfundenen prinzipiellen Unzulänglichkeit der modernen psychologischen Arbeit ist, so begreiflich ist es doch, wenn angesehene Gelehrte, die sich unter einer Psychologie mehr vorgestellt haben als eine Empfindungs- und Assoziationslehre, vor der herrschenden Öde zu der Überzeugung gelangen, Probleme wie das Heldentum oder die Selbstaufopferung, den Wahnsinn oder das Verbrechen müsse die reflektierende Wissenschaft auf ewig der Kunst, als dem einzigen Organe ihres Verständnisses, überlassen und jede Hoffnung aufgeben, nicht sie besser zu verstehen als jene, das wäre vermessen einem Shakespeare oder Dostojewski gegenüber, wohl aber, sie ihrerseits auch nur systematisch zu begreifen. Denn keine Wissenschaft muss, wenn sie unphilosophisch wird, so schnell verflachen wie die Psychologie. Die Emanzipation von der Philosophie ist der wahre Grund des Verfalls der Psychologie. Gewiss nicht in ihren Voraussetzungen, aber in ihren Endabsichten hätte die Psychologie philosophisch bleiben sollen. Sie wäre dann zunächst zu der Einsicht gelangt, dass die Lehre von den Sinnesempfindungen mit der Psychologie direkt überhaupt nichts zu tun hat. Die empirischen Psychologien von heutzutage gehen von den Tast- und Gemeinempfindungen aus, um mit der Entwicklung eines sittlichen Charakters zu endigen. Die Analyse der Empfindungen gehört aber zur Physiologie der Sinne. Jeder Versuch, ihre Spezialprobleme in eine tiefere Beziehung zu dem übrigen Inhalte der Psychologie zu bringen, muss misslingen. Es ist das Unglück der wissenschaftlichen Psychologie gewesen, dass sie von zwei Physikern, von Fechner und von Helmholtz, am nachhaltigsten sich hat beeinflussen lassen und so verkennen konnte, dass sich zwar die äußere, aber nicht so auch die innere Welt aus N202 die sexuellen Typen, N-baren Empfindungen zusammensetzt. Die zwei feinsinnigsten unter den empirischen Psychologen der letzten Jahrzehnte, William James und Richard Avenarius, sind denn auch die beiden einzigen, die wenigstens instinktiv gefühlt haben, dass man die Psychologie nicht mit dem Hautsinn und Muskelsinn anfangen dürfe, während alle übrige moderne Psychologie mehr oder minder Empfindungskleister ist. Hier liegt der von Dilthey nicht scharf genug bezeichnete Grund dafür, dass die heutige Psychologie zu den Problemen, die man als eminent psychologische sonst zu bezeichnen gewohnt ist, zur Analyse des Mordes, der Freundschaft, der Einsamkeit usw. gar nicht gelangt, ja, hier verfangt nicht die alte Berufung auf ihre große Jugend, zu ihnen gar nicht gelangen kann, da sie in einer ganz anderen Richtung sich bewegt, als in einer, die sie am Ende doch dahin führen könnte. Darum hat die Losung des Kampfes um eine psychologische Psychologie in erster Linie zu sein, hinaus mit der Empfindungslehre aus der Psychologie. NDAs Unternehmen einer Charakterologie in dem oben bezeichneten weiteren und tieferen Sinne involviert vor allem den Begriff des Charakters selbst, als den Begriff eines konstanten einheitlichen Seins. Wie die schon im fünften Kapitel des I. Deiles zum Vergleich her angezogene Morphologie die bei allem physiologischen Wechsel gleichbleibende Form des Organischen behandelt, so setzt die Charakterologie als ihren Gegenstand ein gleichbleibendes im psychischen Leben voraus, das in jeder seelischen Lebensäußerung in analoger Weise nachweisbar sein muss, und ist so vor allem jener Aktualitätstheorie vom Psychischen entgegengesetzt, die ein Bleibendes schon darum nicht anerkennen mag, weil sie auf jener empfindungsatomistischen Grundanschauung beruht. NDER-Charakter ist danach nicht etwas hinter dem Denken und Fühlen des Individuums Thronendes, sondern etwas, das sich in jedem Gedanken und jedem Gefühle desselben offenbart. Alles, was ein Mensch tut, ist physiognomisch für ihn. Wie jede Zelle die Eigenschaften des N-Mann und Weib, Ikon ganzen Individuums in sich birgt, so enthält jede psychische Regung eines Menschen, nicht bloß einzelne wenige Charakterzüge, sein ganzes Wesen, von dem nur im einen Moment diese, im anderen jene Eigentümlichkeit mehr hervortritt. Denn wie es weiter gar keine isolierte Empfindung gibt, sondern stets ein Blickfeld und ein Empfindungsganzes da ist, als das dem Subjekte gegenüberstehende Objekt, als die Welt des Ichs, von welcher nur einmal die Rehen, ein anderes Mal der andere Gegenstand sich deutlicher abhebt, wie man weiter nie Vorstellungen assoziiert, sondern nur Momente des eigenen Lebens, verschiedene, mannigfach erfüllte Bewusstseinszustände aus seiner Vergangenheit, jeden wieder mit einem Fixationspunkt im Blickfelde, so steckt in jedem Augenblicke des psychischen Lebens der ganze Mensch, und es fällt nur in jeder Zeiteinheit der Exzent auf einen anderen Punkt seines Wesens. Dieses überall in dem psychischen Zustande jedes Augenblickes nachweisbare Sein ist das Objekt der Charakterologie. So würde diese erst die notwendige Ergänzung der bisherigen empirischen Psychologie bilden, die, in merkwürdigem Gegensatze zu ihrem Namen eine Psychologie, bisher fast ausschließlich den Wechsel im Empfindungsfelde, die Buntheit der Welt, in Betracht gezogen und den Reichtum des sich ganz vernachlässigt hat. Damit könnte sie auf die allgemeine Psychologie als die Lehre von dem Ganzen, das aus der Kompliziertheit des Subjektes und der Kompliziertheit des Objektes resultiert, die beide aus diesem Ganzen nur durch eine eigentümliche Abstraktion isoliert werden konnten, befruchtend und regenerierend wirken. So manche Streitfrage in der Psychologie, vielleicht sind es gerade die prinzipiellsten Fragen, vermag überhaupt nur eine charakterologische Betrachtung zur Entscheidung zu bringen, indem sie zeigt, warum der eine diese, der andere jene Meinung verficht, darlegt, weshalb sie differieren, wenn sie über das gleiche Thema sprechen, dass sie über denselben Vorgang und denselben psychischen Prozess aus keinem anderen Grunde verschiedener Ansicht sind, als weil dieser bei jedem N104 die sexuellen Typen, die individuelle Färbung, die NOTE seines Charakters erhalten hat. So ermöglicht gerade die psychologische Differenzenlehre erst die Einigung auf dem Gebiete der allgemeinen Psychologie. In der Ars formale Ich wäre das letzte Problem der dynamischen, das Material erfüllte ich das letzte Problem der statischen Psychologie. Indessen wird ja bezweifelt, dass es überhaupt Charakter gibt, oder wenigstens sollte das vom konsequenten Positivismus im Sinne von Hume, Mach, Avenarius geleugnet werden. Es ist danach leicht begreiflich, warum es noch keine Charakterologie gibt als Lehre vom bestimmten Charakter. Die Verquickung der Charakterologie mit der Seelenlehre ist aber ihre schlimmste Schädigung gewesen. Dass die Charakterologie historisch mit dem Schicksal des Ich-Begriffs verknüpft worden ist, gibt allein noch kein Recht, sie sachlich an dasselbe zu binden. Der absolute Skeptiker unterscheidet sich durch nichts als durch ein Wort mehr vom absoluten Dogmatiker. Aber nur wer dogmatisch sich auf den Standpunkt des absoluten Phänomenalismus stellt und glaubt, dieser allein enthebe aller Beweislasten, die, schon mit seiner Betretung, von selbst allen anderen Standpunkten aufgebürdet seien, der wird das sein, das die Charakterologie behauptet, und das noch durchaus nicht mit einer metaphysischen Essenz identisch ist, ohne weiteres abweisen. Die Charakterologie hat sich gegen zwei schlimme Feinde zu halten. Der eine nimmt den Charakter als gegeben und leugnet, dass, ebenso wie die künstlerische Darstellung, die Wissenschaft sich seiner bemächtigen könne. Der andere nimmt die Empfindungen als das allein Wirkliche an, Realität und Empfindung sind ihm eins geworden, die Empfindung ist ihm der Baustein der Welt wie das Ich, und für diesen gibt es keinen Charakter. Was soll nun die Charakterologie, die Wissenschaft vom Charakter? De individuo nulla scientia. Individuum ist ineffabile, so tönt es ihr von der einen Seite entgegen, die am Individuum festhält, von der anderen, die auf die Wissenschaftlichkeit allein eingeschworen ist und nicht die Kunst als Organ des Lebens in Mann und Weib. 1Q5 Verständnisses sich gerettet hat, muss sie es wieder und wieder vernehmen, dass die Wissenschaft nichts wisse vom Charakter. Inzwischen solchem Kreuzfeuer hätte die Charakterologie sich zu behaupten. Und wen wandelt da nicht Furcht an, dass sie das Los ihrer Schwestern teilen? Eine ewig unerfüllte Verheißung bleiben werde wie die Physiognomik, eine divinatorische Kunst wie die Graphologie. Auch diese Frage ist eine, welche die späteren Kapitel zu beantworten werden suchen müssen. Das Sein, welches die Charakterologie behauptet, ist seiner einfachen oder mehrfachen Bedeutung nach von ihnen zu untersuchen. Warum diese Frage ganz allgemein gerade mit der Frage nach dem psychischen Unterschiede der Geschlechter so innig sich berührt, das freilich wird erst aus ihren letzten Resultaten sichtbar hervorgehen. Kapitel. Männliche und weibliche Sexualität. In die Frau verrät ihr Geheimnis nicht. In Kant. In emulierter Zeat demoliere. In Nietzsche. Nun der Psychologie überhaupt ist gewöhnlich die Psychologie der Psychologen zu verstehen, und die Psychologen sind ausschließlich Männer, noch hat man, seit Menschengeschichte aufzeichnen, nicht von einem weiblichen Psychologen gehört. Aus diesem Grunde bildet die Psychologie des Weibes ein Kapitel, welches der Allgemeinpsychologie nicht anders angehängt wird als die Psychologie des Kindes. Und da die Psychologie von Männern in regelmäßiger, aber wohl kaum bewusste ausschließliche Berücksichtigung des Mannes geschrieben wird, ist die Allgemeinpsychologie Psychologie der Männer geworden, und wird das Problem einer Psychologie der Geschlechter immer dann erst aufgeworfen, wenn der Gedanke an eine Psychologie des Weibes auftaucht. So sagt Kant, In der Anthropologie ist die weibliche Eigentümlichkeit mehr als die männliche ein Studium für den Philosophen. Die Psychologie der Geschlechter wird sich immer decken mit der Psychologie von W. Die Psychologie von W. jedoch wird ebenfalls nur von Männern geschrieben. Man kann also mit Leichtigkeit sich auf den Standpunkt stellen, dass, sie wirklich zu schreiben, ein Ding der Unmöglichkeit sei, da sie Behauptungen über fremde Menschen aufstellen müsse, die keine Verifikation durch deren eigene Beobachtung ihrer selbst erhalten haben. Gesetzt, W. könnte sich selbst je mit der erforderlichen in männliche und weibliche Sexualität 107 in Schärfe beschreiben, so ist damit noch nicht ausgemacht, ob sie den Dingen, die uns hauptsächlich interessieren, dasselbe Interesse entgegenbrächte, ja, und wenn sie selbst noch so genau sich erkennen könnte und wollte, setzen wir den Fall, so fragt sich's noch immer, ob sie je dazu bewogen werden könnte, über sich zu reden. Es wird sich im Laufe der Untersuchung herausstellen, dass diese drei Unwahrscheinlichkeiten auf eine gemeinsame Quelle in der Natur des Weibes zurückweisen. Diese Untersuchung kann demnach nur in dem Anspruch unternommen werden, dass jemand, ohne selbst Weib zu sein, über das Weib richtige Aussagen zu machen imstande sei. Es bleibt also jener erste Einwand einstweilen bestehen, und da seine Widerlegung erst viel später erfolgen kann, hilft es nichts, wir müssen uns über ihn hinwegsetzen. Nur so viel will ich bemerken. Noch hat nie, ist auch dies nur eine Folge der Unterdrückung durch den Mann? Beispielsweise eine schwangere Frau ihre Empfindungen und Gefühle irgendwie, sei es in einem Gedichte, sei es in Memoiren, sei es in einer gynäkologischen Abhandlung, zum Ausdruck gebracht, und Folge einer übergroßen Schamhaftigkeit kann das nicht sein, denn, Schopenhauer hat hierauf mit Recht hingewiesen, es gibt nichts, was einer schwangeren Frau so fernlege wie die Scham über ihren Zustand. Außerdem bestünde ja an sich die Möglichkeit, nach dem Ende der Schwangerschaft aus der Erinnerung über das psychische Leben zu jener Zeit zu beichten, wenn dennoch das Schamgefühl damals von Mitteilung zurückgehalten hätte, so entfiele ja nachher dieses Motiv, und das Interesse, das solchen Eröffnungen von vielen Seiten entgegengebracht würde, wäre für viele wohl sonst Grund genug, das Schweigen zu brechen. Aber nichts von alledem. Wie wir stets nur Männern wirklich wertvolle Enthüllungen über die psychischen Vorgänge im Weibe danken, so haben auch hier bloß Männer die Empfindungen der schwangeren Frau geschildert. Wie vermochten sie das? Denn wenn auch in jüngster Zeit die Aussagen von Dreiviertel- und Halbweibern über ihr psychisches Leben sich ein 1,8 die sexuellen Typen in mehreren, so erzählen diese doch mehr von dem Manne als von dem eigentlichen Weibe in ihnen. Wir bleiben demnach nur auf eines angewiesen, auf das, was in den Männern selbst Weibliches ist. Das Prinzip der sexuellen Zwischenformen erweist sich hier in gewissem Sinne als die Voraussetzung jedes wahren Urteils eines Mannes über die Frau. Doch wird sich später die Notwendigkeit einer Beschränkung und Ergänzung dieser Bedeutung des Prinzips ergeben. Denn es ohne weiteres Anwenden, müsste dazu führen, dass der weiblichste Mann das Weib am besten zu beschreiben in der Lage sei, und konsequent würde daraus weiter folgen, dass das echte Weib sich selbst am besten durchschauen könne, was ja eben sehr in Zweifel gezogen wurde. Wir werden also schon hier darauf aufmerksam, dass ein Mann Weibliches in bestimmtem Maße in sich haben kann, ohne darum in gleichem Grade schon eine sexuelle Zwischenform darzustellen. Umso merkwürdiger erscheint es, dass der Mann gültige Feststellungen über die Natur des Weibes soll machen können. Ja, da wir diese Fähigkeit, bei der außerordentlichen Männlichkeit vieler offenbar ausgezeichneter Beurteiler der Frauen, selbst einem nicht absprechen zu können scheinen, bleibt das Recht des Mannes, über die Frau 1, mitzusprechen, ein desto merkwürdigeres Problem, und wir werden uns der Auflösung des prinzipiellen methodischen Zweifels an diesem Rechte später umso weniger entziehen können. Einstweilen betrachten wir jedoch, wie gesagt, den Einwurf als nicht gemacht und schreiten an die Untersuchung der Sache selbst. Worin liegt der wesentliche psychologische Unterschied zwischen Mann und Weib? So fragen wir drauf los. Nur Mann hat in der größeren Intensität des Geschlechtstriebes beim Manne diesen Urunterschied zwischen den Geschlechtern erblicken wollen, aus dem sich alle anderen ableiten ließen. Ganz abgesehen, ob die Behauptung richtig, ob mit dem Worte Geschlechtstrieb ein eindeutiges und wirklich messbares bezeichnet ist, so steht doch die prinzipielle N. Es bedeutet im Folgenden der Mann immer M und mit der Frau ist immer W gemeint, nicht die Männer oder die Frauen. In männliche und weibliche Sexualität. 109 Berechtigung einer solchen Ableitung wohl noch sehr in Frage. Zwar dürfte an allen jenen antiken und mittelalterlichen Theorien über den Einfluss der unbefriedigten Gebärmutter beim Weibe und des Semenretentum beim Mann ein wahres sein, und es hat da nicht erst der heute so beliebten Phrase bedurft, dass alles nur sublimierter Geschlechtstrieb sei. Aber auf die Ahnung so vager Zusammenhänge lässt sich keine systematische Darstellung gründen. Dass mit größerer oder geringerer Stärke des Geschlechtstriebes andere Qualitäten ihrem Grade nach bestimmt seien, ist in keiner Weise sicherzustellen versucht worden. Niende es ist in die Behauptung, dass die Intensität des Geschlechtstriebes beim größer sei als bei W, ist an sich falsch. Man hat ja auch wirklich das Gegenteil ebenso behauptet, es ist ebenso falsch. In Wahrheit bleibt die Stärke des Bedürfnisses nach dem Sexualakt unter Männern selbst gleich starker Männlichkeit noch immer verschieden, ebenso, wenigstens dem Anschein nach, unter Frauen mit dem gleichen Gehalte an W. Hier spielen gerade unter den Männern ganz andere Einteilungsgründe mit, die es mir zum Teil gelungen ist aufzufinden, und über die vielleicht eine andere Publikation ausführlich handeln wird. Also in der größeren Heftigkeit des Begattungstriebes liegt, entgegen vielen populären Meinungen, kein Unterschied der Geschlechter. Dagegen werden wir einen solchen gewahr, wenn wir jene zwei analytischen Momente, die Albert Moll aus dem Begriffe des Geschlechtstriebes her ausgehoben hat, einzeln auf Mann und Weib anwenden, den Detumescens und den Contractationstrieb. Die erste resultiert aus den Unlustgefühlen durch eine größere Menge angesammelter Reifekeimzellen, der zweite ist das Bedürfnis nach körperlicher Berührung eines zu sexueller Ergänzung in Anspruch genommenen Individuums. Während nämlich M beides besitzt, Detumescens wie Contractationstrieb, ist bei W ein eigentlicher Detumescenstrieb gar nicht vorhanden. Dies ist schon damit gegeben, dass im Sexualakte nicht W an M, sondern nur M an W etwas abgibt, W behält die männlichen wie die weiblichen Sekrete. Im anatomischen Bau kommt dies nur die sexuellen Typen. Nebenfalls zum Ausdruck in der Prominenz der männlichen Genitalien, die dem Körper des Mannes den Charakter eines Gefäßes so völlig nimmt. Wenigstens kann man die Männlichkeit des Detumescenztriebes in dieser morphologischen Tatsache angedeutet finden, ohne daran sofort eine naturphilosophische Folgerung zu knüpfen. Dass weder Detumescenztrieb fehlt, wird auch durch die Tatsache bewiesen, dass die meisten Menschen, die über zwei Drittel M enthalten, ohne Ausnahme in der Jugend der Onanie auf längere oder kürzere Zeit verfallen, einem Laster, dem unter den Frauen nur die mannähnlichsten huldigen. W selbst ist die Masturbation fremd. Ich weiß, dass ich hiermit eine Behauptung aufstelle, der schroffe gegenteilige Versicherungen gegenüberstehen. Doch werden sich die scheinbar widersprechenden Erfahrungen also bald befriedigend erklären. Und zuvor nämlich hart noch der Contractationstrieb von weder Besprechung. Dieser spielt beim Weibe die größte, weil eine alleinige Rolle. Aber auch von ihm lässt sich nicht behaupten, dass er bei dem einen Geschlechte größer sei als bei dem anderen. Im Begriffe des Contractationstriebes liegt ja nicht die Aktivität in der Berührung, sondern nur das Bedürfnis nach dem körperlichen Kontakte mit dem Nebenmenschen überhaupt, ohne dass schon etwas darüber ausgesagt wäre, wer der Berührende und wer der Berührte Teil ist. Die Konfusion in diesen Dingen, indem immer Intensität des Wunsches mit dem Wunsch nach Aktivität zusammengeworfen wird, rührt von der Tatsache her, dass M in der ganzen Tierwelt W gegenüber, ebenso mikrokosmisch jeder tierische und pflanzliche Samenfaden der Eizelle gegenüber stets der aufsuchende und aggressive Teil ist, und der Irrtum nahe liegt, ein unternehmendes Verhalten behufs Erreichung eines Zweckes und den Wunsch nach dessen Erreichung auseinander regelmäßig und in einer konstanten Proportion folgen zu lassen, und auf eine Abwesenheit des Bedürfnisses zu schließen, wo sich keine deutlichen motorischen Bestrebungen zeigen, dieses zu befriedigen. So ist man dazu gekommen, den Contractationstrieb für speziell männlich anzusehen, und gerade in dem Weibe abzusprechen. Man versteht eine männliche und weibliche Sexualität. Heiligen aber, dass hier noch sehr wohl innerhalb des Contractationstriebes eine Unterscheidung getroffen werden muss. Es wird sich fernerhin noch ergeben, dass M in sexueller Beziehung das Bedürfnis hat, anzugreifen, im übertragenen und im wörtlichen Sinne, wie das Bedürfnis, angegriffen zu werden. Und es ist klar, dass das weibliche Bedürfnis, bloß weil es nach Passivität geht, darum kein geringeres zu sein braucht als das männliche nach der Aktivität. Diese Distinktionen täten den häufigen Debatten Not, welche immer wieder die Frage aufwerfen, bei welchem Geschlechte der Trieb nach dem anderen wohl größer sein möge. In was man bei der Frau als Masturbation bezeichnet hat, entspringt aus einer anderen Ursache als aus dem Detumescenztriebe. Wer ist, und damit kommen wir auf einen wirklichen Unterschied zum ersten Male zu sprechen, sexuell viel erregbarer als der Mann, ihre physiologische Irritabilität, Nichtsensibilität, ist, was die Sexualsphäre anlangt, eine viel stärkere. Die Tatsache dieser leichten sexuellen Erregbarkeit kann sich bei der Frau entweder im Wunsch nach der sexuellen Erregung offenbaren oder in einer eigentümlichen, sehr reizbaren, ihrer selbst, wie es scheint, keineswegs sicheren und darum ruhigen und heftigen Scheu vor der Erregung durch Berührung. Der Wunsch nach der sexuellen Excitation ist insofern ein wirkliches Zeichen der leichten Erregbarkeit, als dieser Wunsch nicht etwa einer jener Wünsche ist, welchen das in der Natur eines Menschen selbst gegründete Schicksal nie Erfüllung gewähren kann, sondern im Gegenteil die hohe Leichtigkeit und Willigkeit der Gesamtanlage bedeutet, in den Zustand der sexuellen Erregtheit überzugehen, der vom Weibe möglichst intensiv und möglichst perpetuierlich ersehnt wird und nicht, wie beim Manne, mit der in der Kontraktation erreichten Detomaschenz ein natürliches Ende findet. Was man für Onanie des Weibes ausgegeben hat, sind nicht wie beim Manne Akte mit der Emania in den Tendenz, den Zustand der sexuellen Erregtheit aufzuheben. Es sind vielmehr lauter Versuche, ihn herbeizuführen, zu steigern und zu prolongieren, aus der Scheu vor der sexuellen RN2 die sexuellen Typen. Erregung, eine Scheu, deren Analyse einer Psychologie der Frau eine keineswegs leichte, vielleicht sogar die schwierigste Aufgabe stellt, lässt sich desgleichen mit Sicherheit auf eine große Schwäche in dieser Beziehung schließen. NDR-Zustand der sexuellen Erregtheit bedeutet für die Frau nur die höchste Steigerung ihres Gesamtdaseins. Dieses ist immer und durchaus sexuell. W geht im Geschlechtsleben, in der Sphäre der Begattung und Fortpflanzung, D. I. im Verhältnisse zum Manne und zum Kinde, vollständig auf, sie wird von diesen Dingen in ihrer Existenz vollkommen ausgefüllt, während M nicht nur sexuell ist. Hier liegt also in Wirklichkeit jener Unterschied, den man in der verschiedenen Intensität des Sexualtriebes zu finden suchte. Man hüte sich also vor einer Verwechslung der Heftigkeit des sexuellen Begehrens und der Stärke der sexuellen Affekte mit der Breite, in welcher geschlechtliche Wünsche und Besorgnisse den männlichen oder weiblichen Menschen ausfüllen. Bloß die größere Ausdehnung der Sexualsphäre über den ganzen Menschen bei W bildet einen spezifischen Unterschied von der schwersten Bedeutung zwischen den geschlechtlichen Extremen. N während also W von der Geschlechtlichkeit gänzlich ausgefüllt und eingenommen ist, kennt M noch ein Dutzend anderer Dinge, Kampf und Spiel, Geselligkeit und Gelage, Diskussion und Wissenschaft, Geschäft und Politik, Religion und Kunst. Ich rede nicht davon, ob es einmal anders war, das soll uns wenig bekümmern, damit ist es wie mit der Judenfrage. Man sagt, die Juden seien erst das geworden, was sie sind und einmal ganz anders gewesen. Mag sein, doch das wissen wir hier nicht. Weder Entwicklung so viel zutraut, mag immerhin daran glauben, bewiesen ist von jenen Dingen nichts, gegen die eine historische Überlieferung steht da immer gleich eine andere. Aber wie heute die Frauen sind, darauf kommt es an. Und stoßen wir auf Dinge, die unmöglich von außen in ein Wesen können hinein verpflanzt worden sein, so werden wir getrost annehmen, dass dieses sich von jeher gleich geblieben ist. Heute nun zumindest ist eines sicher richtig, W befasst sich, eine scheinbare Ausnahme Kapitel 12, ab in männliche und weibliche Sexualität. 113 gerechnet, mit außergeschlechtlichen Dingen nur für den Mann, den sie liebt, oder um des Mannes willen, von dem sie geliebt sein möchte. Ein Interesse für diese Dinge an sich fehlt ihr vollständig. Es kommt vor, dass eine echte Frau die lateinische Sprache lernt, dann ist es aber nur, um etwa ihren Sohn, der das Gymnasium besucht, auch hierin noch unterstützen und überwachen zu können. Lust aber an einer Sache und Talent zu ihr, das Interesse für sie und die Leichtigkeit ihrer Aneignung sind einander stets proportional. Wer keine Muskeln hat, hat auch keine Lust zum Handeln und Stemmen, nur wer Talent zur Mathematik hat, wird sich ihrem Studium zuwenden. Also scheint selbst das Talent im echten Weibe seltener oder weniger intensiv zu sein, obwohl hierauf wenig ankommt, die Geschlechtlichkeit wäre ja auch im gegenteiligen Falle zu stark, um andere ernst gemeinte Beschäftigung zuzulassen, und darum mangelt es wohl auch beim Weibe an den Bedingungen zur Bildung interessanter Kombinationen, die beim Mann eine Individualität wohl nicht ausmachen, aber modellieren können. Und dementsprechend sind es ausschließlich weiblichere Männer, die in einem Fort hinter den Frauenzimmern her sind und an nichts Interesse finden als an Liebschaften und an geschlechtlichem Verkehr. Doch soll hiermit keineswegs das Don-Wan-Problem erledigt, oder auch nur ernstlich berührt sein. Envy ist nichts als Sexualität, M ist sexuell und noch etwas darüber. Dies zeigt sich besonders deutlich in der so gänzlich verschiedenen Art, wie Mann und Weib ihren Eintritt in die Periode der Geschlechtsreife erleben. Beim Manne ist die Zeit der Pubertät immer krisenhaft, er fühlt, dass ein Fremdes in sein Dasein tritt, etwas, das zu seinem bisherigen Denken und Fühlen hinzukommt, ohne dass er es gewollt hat. Es ist die physiologische Erektion, über die der Wille keine Gewalt hat, und die erste Erektion wird darum von jedem Manne rätselhaft und beruhigend empfunden. Sehr viele Männer erinnern sich ihrer Umstände ihr ganzes Leben lang mit größter Genauigkeit. Das Weib aber findet sich nicht nur leicht in die Pubertät, es fühlt sein Envy ein Inger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage UNU für die sexuellen Typen. Ende A ist ein von der Ab sozusagen potenziert, seine eigene Wichtigkeit unendlich erhöht. Der Mann hat als Knabe gar kein Bedürfnis nach der sexuellen Reife. Die Frau erwartet bereits als ganz junges Mädchen von dieser Zeit alles. denn man begleitet die Symptome seiner körperlichen Reife mit unangenehmen, ja feindlichen und ruhigen Gefühlen. Die Frau verfolgt in höchster Gespanntheit, mit der fieberhaftesten, ungeduldigsten Erwartung ihre somatische Entwicklung während der Pubertät. Dies beweist, dass die Geschlechtlichkeit des Mannes nicht auf der geraden Linie seiner Entwicklung liegt, während bei der Frau nur eine ungeheure Steigerung ihrer bisherigen Daseinsart eintritt. Es gibt wenig Knaben dieses Alters, welche den Gedanken, dass sie sich verlieben oder heiraten würden, heiraten als Tatsache überhaupt, nicht im Hinblick auf ein bestimmtes Mädchen, nicht höchst lächerlich finden und indigniert zurückweisen. Indes die kleinsten Mädchen bereits auf die Liebe und die Heirat überhaupt wie auf die Vollendung ihres Daseins erpicht zu sein scheinen. Darum wertet die Frau bei sich selbst und bei anderen Frauen nur die Zeit der Geschlechtsreife positiv. Zur Kindheit wie zum Alter hat sie kein rechtes Verhältnis. Der Gedanke an ihre Kindheit ist ihr später nur ein Gedanke an ihre Dummheit. Der Aspekt, unter dem sich ihr das eigene Alter im Voraus darstellt, ist Angst und Abscheu. Aus der Kindheit werden durch eine positive Bewertung von ihrem Gedächtnis nur die sexuellen Momente herausgehoben, und auch diese sind im Nachteile gegenüber den späteren unvergleichlich höheren Intensifikationen ihres Lebens, welches eben ein Sexualleben ist. Die Brautnacht endlich, der Moment der Defloration, ist der wichtigste, ich möchte sagen, der Halbierungspunkt des ganzen Lebens der Frau. Im Leben des Mannes spielt der erste Koitus im Verhältnis zu der Bedeutung, die er beim anderen Geschlechte besitzt, überhaupt keine Rolle. Die Frau ist nur sexuell, der Mann ist auch sexuell, sowohl räumlich wie zeitlich lässt sich diese Differenz noch weiter ausspinnen. Die Punkte seines Körpers, von denen aus der Mann geschlechtlich erregt werden kann, sind eine männliche und weibliche Sexualität. Hafen geringe Anzahl und streng lokalisiert. Beim Weibe ist die Sexualität diffus ausgebreitet über den ganzen Körper, jede Berührung, an welcher Stelle immer, erregt sie sexuell. Wenn also im zweiten Kapitel des ersten Teiles die bestimmte sexuelle Charakteristik des ganzen männlichen wie des ganzen weiblichen Körpers behauptet wurde, so ist dies nicht so zu verstehen, als bestünde von jedem Punkt aus die Möglichkeit gleichmäßiger sexueller Reizung beim Mann ebenso wie beim Weibe. Freilich gibt es auch bei der Frau lokale Unterschiede in der Erregbarkeit, aber es sind hier nicht wie beim Mann alle übrigen körperlichen Partien gegen den Genitaltrakt scharf geschieden. Die morphologische Abhebung der männlichen Genitalien vom Körper des Mannes könnte abermals als symbolisch für dieses Verhältnis angesehen werden. Denn wie die Sexualität des Mannes örtlich gegen Asexuelles in ihm hervortritt, so findet sich dieselbe Ungleichheit auch in seinem Verhalten zu verschiedenen Zeiten ausgeprägt. Das Weib ist fortwährend, der Mann nur intermittierend sexuell. Der Geschlechtstrieb ist beim Weibe immer vorhanden, über jene scheinbaren Ausnahmen, welche man gegen die Geschlechtlichkeit des Weibes stets ins Feld führt, wird noch sehr ausführlich zu handeln sein, beim Mann ruht er immer längere oder kürzere Zeit. Daraus erklärt sich nun auch der eruptive Charakter des männlichen Geschlechtstriebes, der diesen so viel auffallender erscheinen lässt als den weiblichen uns zu der Verbreitung des Irrtums beigetragen hat, dass der Geschlechtstrieb des Mannes intensiver sei als der des Weibes. Der wahre Unterschied liegt hier darin, dass für M der Begattungstrieb sozusagen ein pausierendes Jucken, für W ein unaufhörlicher Kitzel ist. Die ausschließliche und kontinuierliche Sexualität des Weibes in körperlicher und psychischer Hinsicht hat nun aber noch weiterreichende Folgen. Dass die Sexualität nämlich beim Mann nur einen Appendix und nicht alles ausmacht, ermöglicht dem Mann auch ihre psychologische Abhebung von einem Hintergrunde und somit ihr Bewusstwerden. So kann sich der Mann seiner Sexualität gegenüberstellen in 1 die sexuellen Typen. Nun sie losgelöst von anderem in Betracht ziehen. Beim Weibe kann sich die Sexualität nicht durch eine zeitliche Begrenzung ihrer Ausbrüche noch durch ein anatomisches Organ, in dem sie äußerlich sichtbar lokalisiert ist, abheben von einer nicht-sexuellen Sphäre. Darum weiß der Mann um seine Sexualität, während die Frau sich ihre Sexualität schon darum gar nicht bewusst werden und sie somit in gutem Glauben in Abrede stellen kann, weil sie nichts ist als Sexualität, weil sie die Sexualität selbst ist, wie an Antizipation spätere Darlegungen gleich hinzugefügt werden mag. Es fehlt den Frauen, weil sie nur sexuell sind, die zum Bemerken der Sexualität wie zu allem Bemerken notwendige Zweiheit, indessen sich beim stets mehr als bloß sexuellen Manne die Sexualität nicht nur anatomisch, sondern auch psychologisch von allem anderen abhebt. Darum besitzt er die Fähigkeit, zur Sexualität selbstständig in ein Verhältnis zu treten, er kann sie, wenn er sich mit ihr auseinandersetzt, in Schranken weisen oder ihr eine größere Ausdehnung einräumen, er kann sie negieren oder bejahen, zum Don Juan wie zum Heiligen sind die Möglichkeiten in ihm vorhanden, er kann die eine oder die andere von beiden ergreifen. Grob ausgedrückt, der Mann hat den Penis, aber die Vagina hat die Frau. Es ist hiermit als wahrscheinlich deduziert, dass der Mann seiner Sexualität sich bewusst werde und ihr selbstständig gegenübertrete, während der Frau die Möglichkeit dazu abzugehen scheint. Und zwar beruft sich diese Begründung auf eine größere Differenziertheit im Manne, in dem Sexuelles und Asexuelles auseinandergetreten sind. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, einen bestimmten einzelnen Gegenstand zu ergreifen, liegt aber nicht in dem Begriffe, den man mit dem Wort Bewusstsein gewöhnlich verbindet. Dieser scheint vielmehr zu inkludieren, dass, wenn ein Wesen Bewusstsein hat, es jedes Objekt zu dessen Inhalt machen könne. Es erhebt sich also hier die Frage nach der Natur des weiblichen Bewusstseins überhaupt, und die Erörterungen über dieses Thema werden uns erst auf einem langen Umweg zu jedem hier so flüchtig gestreiften Punkte wieder zurückführen. Kapitel: Männliches und weibliches Bewusstsein. Denn bevor auf einen Hauptunterschied des psychischen Lebens der Geschlechter, soweit dieses die Dinge der Welt und des Inneren zu seinen Inhalten macht, näher eingegangen werden kann, müssen einige psychologische Sondierungen vorgenommen und einige Begriffe festgelegt werden. Da die Anschauungen und Prinzipien der herrschenden Psychologie ohne Rücksicht auf dieses spezielle Thema sich entwickelt haben, so wäre es ja nur zu verwundern, wenn ihre Theorien ohne weiteres auf dessen Gebiet sich anwenden ließen. Zudem gibt es heute noch keine Psychologie, sondern bis jetzt nur Psychologien, und der Anschluss an eine bestimmte Schule, um, nur unter Zugrundelegung ihrer Lehrmeinungen, das ganze Thema zu behandeln, trüge wohl viel mehr dem Charakter der Willkür an sich als das hier einzuschlagende Verfahren, welches, in möglichstem Anschluss an bisherige Errungenschaften, doch die Dinge so weit als nötig, von neuem in Selbstständigkeit ergründen will. Die Bestrebungen nach einer vereinheitlichenden Betrachtung des ganzen Seelenlebens, nach seiner Zurückführung auf einen einzigen Grundprozess, haben in der empirischen Psychologie vor allem in dem Verhältnis sich offenbart, das von den einzelnen Forschern zwischen Empfindungen und Gefühlen angenommen wurde. Herbert hat die Gefühle aus den Vorstellungen abgeleitet, Horwitz hingegen aus den Gefühlen erst die Empfindungen sich entwickeln lassen. Die führenden modernen Psychologen haben die Aussichtslosigkeit dieser monistischen Bemühungen hervorgehoben. Dennoch lag diesen ein wahres zugrunde. An 118 die sexuellen Typen. Man muss, um dieses Wahre zu finden, eine Unterscheidung zu treffen nicht unterlassen, welche, so nahe sie zu liegen scheint, in der heutigen Psychologie merkwürdigerweise gänzlich vermisst wird. Man muss das erstmalige Empfinden einer Empfindung, das erste Denken eines Gedankens, das erste Fühlen eines Gefühles selbst auseinanderhalten von den späteren Wiederholungen desselben Vorganges, bei welchen schon ein Wiedererkennen erfolgen kann. Für eine Anzahl von Problemen scheint diese Distinktion, obgleich sie in der heutigen Psychologie nicht gemacht wird, von bedeutender Wichtigkeit. In jeder deutlichen, klaren, plastischen Empfindung läuft ursprünglich, ebenso jedem scharfen, distinkten Gedanken, bevor er zum ersten Mal in Worte gefasst wird, ein, freilich oft äußerst kurzes, Stadium der Unklarheit voran. Desgleichen geht jeder noch nicht geläufigen Assoziation eine mehr oder minder verkürzte Spanne Zeit vorher, wo bloß ein dunkles Richtungsgefühl nach dem zu Assoziierenden hin, eine allgemeine Assoziationsahnung, eine Empfindung von Zugehörigkeit zu etwas anderem vorhanden ist. Verwandte Vorgänge haben besonders Leibniz sicherlich beschäftigt und gaben, mehr oder weniger gut beschrieben, Anlass zu den erwähnten Theorien von Herbert und Horwitz. N.D.A. man als einfache Grundformen der Gefühle insgemein nur Lust und Unlust, allenfalls noch mit Wundlösung und Spannung, Beruhigung und Erregung ansieht, ist die Einteilung der psychischen Phänomene an Empfindungen und Gefühle für die Erscheinungen, die in das Gebiet jener Vorstadien der Klarheit fallen, wie sich bald deutlicher zeigen wird, zu eng und darum für ihre Beschreibung nicht verwendbar. Ich will daher, um hier scharf zu umgrenzen, die allgemeinste Klassifikation der psychischen Phänomene benutzen, die wohl getroffen werden konnte. Es ist die von Avenarius in Elemente und Charaktere C. Der Charakter hat in dieser Bedeutung nichts mit dem Objekte der Charakterologie gemein. Avenarius hat den Gebrauch seiner Theorien weniger durch seine, bekanntlich vollständig neue, Terminologie ein männliches und weibliches Bewusstsein. H9 erschwert, die sogar viel Vorzügliches enthält und für gewisse Dinge, die er zuerst bemerkt und bezeichnet hat, kaum entbehrlich ist, was der Annahme mancher seiner Ergebnisse am meisten im Wege steht, ist seine unglückliche Sucht, die Psychologie aus einem gehirnphysiologischen System abzuleiten, das er selbst nur aus den psychologischen Tatsachen der inneren Erfahrung, unter äußerlicher Zuziehung der allgemeinsten biologischen Kenntnisse über das Gleichgewicht zwischen Ernährung und Arbeit, gewonnen hatte. Der psychologische zweite Teil seiner Kritik der reinen Erfahrung war die Basis, auf der sich in ihm selbst die Hypothesen des physiologischen ersten Teiles aufgebaut hatten. In der Darstellung kehrte sich das Verhältnis um, und so mutet dieser erste Teil den Leser an wie eine Reisebeschreibung von Atlantis. Um dieser Schwierigkeiten willen muss ich den Sinn der Avenarius'schen Einteilung, die für meinen Zweck sich am geeignetsten erwiesen hat, hier kurz darlegen. Ein Element ist für Avenarius das, was in der Schulpsychologie Empfindung, Empfindungsinhalt oder Inhalt schlechtweg heißt, und zwar sowohl bei der Perzeption als bei der Reproduktion, bei Schopenhauer Vorstellung, bei den Engländern sowohl Impression als Idee, im gewöhnlichen Leben Ding, Sache, Gegenstand, gleichviel, ob äußere Erregung eines Sinnesorganes vorhanden ist oder nicht, was sehr wichtig und neu war. Dabei ist es, für seine wie für unsere Zwecke, recht nebensächlich, wo man mit der sogenannten Analyse Halt macht, ob man den ganzen Baum als Empfindung betrachtet oder nur das einzelne Blatt, den einzelnen Stängel, oder, wobei meistens stehen geblieben wird, gar nur deren Farbe, Größe, Konsistenz, Geruch, Temperatur als wirklich Einfaches gelten lassen will. Denn man könnte ja auf diesem Wege noch weitergehen, sagen, das Grün des Blattes sei schon komplex, nämlich resultante aus seiner Qualität, Intensität, Helligkeit, Sättigung und Ausdehnung, und brauchte erst diese als Elemente gelten zu lassen, ähnlich wie es den Atomen oft geht. Schon einmal mussten sie den Ämmeren weichen, jetzt wieder in den Elektronen. NJ20 le sexuellen Typen. N seien also grün, blau, kalt, warm, hart, weich, süß, sauer Elemente, so ist Charakter nach Avenarius jederlei Färbung, Gefühlston, mit dem jene auftreten, und zwar nicht nur angenehm, schön, wohltuend und ihre Gegenteile, sondern auch, was Avenarius zuerst als psychologisch hier gehörend erkannt hat, befremdend, zuverlässig, unheimlich, beständig, anders, sicher, bekannt, tatsächlich, zweifelhaft etc. etc. Was ich zum Beispiel vermute, glaube, weiß, ist Element, dass es just vermutet wird, nicht geglaubt, nicht gewusst, ist psychologisch, nicht logisch, ein Charakter, in welchem das Element gesetzt ist. Nun gibt es aber ein Stadium im Seelenleben, auf welchem auch diese umfassendste Einteilung der psychischen Phänomene noch nicht durchführbar ist, zu früh kommt. Es erscheinen nämlich in ihren Anfängen alle Elemente wie in einem verschwommenen Hintergrunde, als eine Rudis in Digestagmols, während Charakterisierung, ungefähr also gleich Gefühlsbetonung, zu dieser Zeit das Ganze lebhaft umwogt. Es gleicht dies dem Prozesse, der vor sich geht, wenn man einem Umgebungsbestandteil, einem Strauch, einem Holzstoß aus weiter Ferne sich nähert, den ursprünglichen Eindruck, den man von ihm empfangt, diesen ersten Augenblick, in dem man noch lange nicht weiß, was es eigentlich ist, diesen Moment der ersten stärksten Unklarheit und Unsicherheit bitte ich zum Verständnis des Folgenden vor allem festzuhalten. In diesem Augenblick nun sind Element und Charakter absolut ununterscheidbar, untrennbar sind sie stets, nach der sicherlich zu befürwortenden Modifikation, die Petzold an Avenarius' Darstellung vorgenommen hat. In einem dichten Menschengedränge nehme ich Z.B. ein Gesicht wahr, dessen Anblick mir durch die dazwischen wogenden Massen sofort wieder entzogen wird. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Gesicht aussieht, wäre völlig unfähig, es zu beschreiben oder auch nur ein Kennzeichen desselben anzugeben, und doch hat es mich in die lebhafteste Aufregung versetzt, und ich frage in Angst ein männliches und weibliches Bewusstsein. 121 ein volljähriger Unruhe, wo hab ich dieses Gesicht nur schon gesehen? Na, blickt ein Mensch einen Frauenkopf, der auf ihn einen sehr starken sinnlichen Eindruck macht, für einen größer als Augenblick, so vermag er oft sich selbst gar nichts zu sagen, was er eigentlich gesehen hat, es kann vorkommen, dass er nicht einmal an die Haarfarbe genau sich zu erinnern weiß. Bedingung ist immer, dass die Netzhaut dem Objekte, um mich völlig fotografisch auszudrücken, genügend kurze Zeit, Bruchteile einer Sekunde lang, exponiert war. Denn wenn man sich irgendeinem Gegenstande aus weiter Ferne nähert, hat man stets zuerst nur ganz vage Umrisse von ihm unterschieden, dabei aber überaus lebhafte Gefühle empfunden, die in dem Maße zurücktreten, als man eben näher kommt und die Einzelheiten schärfer ausnimmt. Von größer als Erwartungsgefühlen ist, wie noch ausdrücklich bemerkt werden soll, hier nicht die Rede, man denke an Beispiele, wie an den ersten Anblick eines aus seinen Nähten gelösten menschlichen Kalbeines oder an den mancher Bilder und Gemälde, so wie man einen halben Meter in oder außerhalb der richtigen Distanz Fuß gefasst hat. Ich erinnere mich speziell an den Eindruck, den mir Passagen mit 32 aus Beethovenschen Klavierauszügen und einer Abhandlung mit lauter dreifachen Integralen gemacht haben, ehe ich noch die Noten kannte und vom Integrieren einen Begriff hatte. Dies eben haben Avenarius und Petzold übersehen, dass alles Hervortreten der Elemente von einer gewissen Absonderung der Charakterisierung, der Gefühlsbetonung, begleitet ist. Auch einige von der experimentellen Psychologie festgestellte Tatsachen kann man zu diesen Ergebnissen der Selbstbeobachtung in Beziehung bringen. Lässt man im Dunkelzimmer auf ein im Zustande der Dunkeladaptation befindliches Auge einen momentanen oder äußerst kurze Zeit währenden farbigen Reiz einwirken, so hat der Beobachter nur den Eindruck schlechtweg der Erhellung, ohne dass er die nähere Farbenqualität des Lichtreizes anzugeben vermag. Es wird ein größer als etwas empfunden ohne irgendwelche genauere BN122 die sexuellen Typen. Entstimmtheit, ein Lichteindruck überhaupt ausgesagt, und die präzise Angabe der Farbenqualität ist selbst noch dann nicht leicht möglich, wenn die Dauer des Reizes, natürlich nicht über ein gewisses Maß, verlängert wird. Ebenso geht aber jeder wissenschaftlichen Entdeckung, jeder technischen Erfindung, jeder künstlerischen Schöpfung ein verwandtes Stadium der Dunkelheit voran, eine Dunkelheit wie jener, aus welcher Zarathustra seine Wiederkunftslehre an das Licht ruft, größer als herauf, abgründlicher Gedanke, aus meiner Tiefe. Ich bin dein Hahn und Morgengrauen, verschlafener Wurm, auf meine Stimme soll dich schon wach krähen, der Prozess in seiner Gänze, von der völligen Wirrnis bis zur strahlenden Helle, ist in seinem Verlaufe vergleichbar mit der Folge der Bilder, die man passiv empfängt, wenn von irgendeiner plastischen Gruppe, einem Relief die feuchten Tücher, die es in großer Anzahl eingehüllt haben, eines nach dem anderen weggenommen werden. Bei einer Denkmalsenthüllung erlebt der Zuschauer Ähnliches. Aber auch, wenn ich mich an etwas erinnere, z.B. an irgendeine einmal gehörte Melodie, wird dieser Prozess wieder durchgemacht. Freilich oft in äußerst verkürzter Gestalt und darum schwer zu bemerken. Jedem neuen Gedanken geht ein solches Stadium des Vorgedankens, wie ich es nennen möchte, vorher, wo fließende geometrische Gebilde, visuelle Phantasmen, Nebelbilder auftauchen und zergehen, schwankende Gestalten, verschleierte Bilder, geheimnisvoll lockende Masken sich zeigen, Anfang und Ende des ganzen Herganges, den ich in seiner Vollständigkeit kurz den Prozess der Klärung nenne, verhalten sich in gewisser Beziehung wie die Eindrücke, die ein stark kurzsichtiger von weit entfernten Gegenständen erhält mit und ohne die korrigierenden Linsen. Nun wie im Leben des Einzelnen, der vielleicht stirbt, ehe er den ganzen Prozess durchlaufen hat, so gehen auch in der Geschichte der Forschung die Ahnungen stets den klaren Erkenntnissen voran. Es ist derselbe Prozess der Klärung, auf Generationen verteilt.